Deutschlandfunk. Hintergrund. Desinformation. Die Grenzen der Gegenwehr. Von Johannes Kuhn, Moritz Metz und Alexander Moritz.
Vielleicht schon mal hier in die Runde gefragt, ob ihr wisst, was mit dem Begriff Desinformation gemeint ist.
Mitte Juli im Treibhaus, einem soziokulturellen Zentrum in Döbeln, einer 24.000 Einwohnerstadt in der Mitte von Sachsen. Drei Frauen und ein Mann sitzen an diesem Samstagvormittag auf den blauen Sesseln im renovierten Café des Kulturzentrums. Es ist ein kleiner Workshop mit ernstem Hintergrund. Das Projekt Faktenstark der Amadeu-Antonio-Stiftung, der Bertelsmann-Stiftung und des Vereins Codetect will vor den Landtagswahlen im September die Medien- und Nachrichtenkompetenz fördern.
Manchmal fällt mir das dann schon schwer, weil ich scroll dann einfach weiter und dann ist das trotzdem im Kopf. Aber ob das jetzt echt war, das weiß ich manchmal dann gar nicht.
Die Faktenstark-Workshops vermitteln anhand von Beispielen, wie Desinformation funktioniert und wirkt. Dazu zählen neben falschen Tatsachenbehauptungen auch die verzerrte Darstellung von wahren Informationen, etwa durch bestimmte Bilder oder auch Musik in Videos, erklärt Workshop-Leiterin Amelie.
Das Ziel von Desinformation ist gar nicht unbedingt immer, bestimmte falsche Fakten in den Köpfen von Menschen zu verankern, also quasi ein Argument zu liefern oder zu überzeugen, sondern eher zu verunsichern, indem negative Gefühle hervorgerufen werden, vor allem Angst, aber auch Ekel oder Wut.
So zeigen Titelbilder des rechtsextremen und kürzlich verbotenen Compact-Magazins bedrohlich wirkende Gruppen nicht-weißer Männer, ebenso wie fratzenhaft verfremdete Fotos von Innenministerin Nancy Faeser oder der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Solche Beispiele werden im Workshop gezeigt. Der Kurs soll nicht nur Manipulation und konkrete Desinformation widerlegen, sondern vor allem vermitteln, kritisch mit Quellen umzugehen. Workshopleiter Florian.
Was ist das für ein Absender? Vielleicht ist die Nachricht wahr, aber bestimmt inszeniert, dass es eher darum geht, vielleicht so eine Vertrauenswürdigkeit des Absenders zu überprüfen, weil das wesentlich einfacher ist, als zu schauen, ist die Nachricht wahr oder falsch.
Die Teilnehmenden sollen lernen, die Vertrauenswürdigkeit einer Quelle zu beurteilen.
Was ist die Quelle? Gibt es eine zweite Quelle? Wer hat es veröffentlicht? In welchem Medium? Wer kommt zu Wort? Ist die Person Expertin zu dem Thema, zu dem sie spricht? Ist der Beitrag aktuell? Stimmen die Bilder, die verwendet werden? Solche Sachen.
Dieses Wissen über psychologische Wirkmuster von Desinformation bringt auch Teilnehmerin Melanie etwas.
Das nächste Mal, wenn ich jetzt auf Social Media bin, kann ich genauer darauf achten, was genau manche Sachen bedeuten oder wie sie auf mich wirken, was gezielt damit verursacht wird in mir.
Netzwerke wie X, TikTok oder YouTube haben die Informationslandschaft verändert. Einerseits geben sie den Menschen die Möglichkeit, sich auch jenseits der klassischen Medien zu informieren. Zugleich ist es aufwendiger geworden, zwischen Informationen, Meinungen, Behauptungen und Lügen zu unterscheiden. Mit Messenger-Apps wie WhatsApp und Telegram sind zudem Räume hinzugekommen, in denen Informationen in geschlossenen, voreingenommenen Gruppen kursieren. Matthias C. Kettemann, Leiter des Forschungsprogramms Regelungsstrukturen und Regelbildung in digitalen Kommunikationsräumen am Hans-Bredow-Institut in Hamburg, sieht deshalb die Vermittlung von Medienkompetenz als zentrale Aufgabe.
Ich musste in meiner Jugend noch nicht unbedingt wissen, was ein Influencer ist, ne? Da gab es noch nicht so viele. Aber die jungen Leute, die heute mit sozialen Medien interagieren, auf dem Weg zur Schule, wenn die auf TikTok gehen, sehen sie 10, 12 Influencer innerhalb von 10 Minuten. Die müssen wissen, wie sie damit umgehen. Das heißt, für diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe brauchen wir gesamtgesellschaftliche Ansätze.
Ansätze, die mit Unschärfen verbunden sind. Denn klassische Falschmeldungen sind zum Beispiel keine Desinformation. Vielmehr geht es um bewusst verbreitete Unwahrheiten oder Verzerrungen, die Schaden anrichten sollen. Diese Abgrenzung ist nicht das einzige Problem. Denn wie viel Desinformation im Umlauf ist, wen sie erreicht und vor allem, wie sie die Meinungsbildung des Einzelnen beeinflusst, das alles sei schwer erforschbar, sagt Medienforscher Kettemann.
Der Einfluss überhaupt von Informationsaufnahme auf menschliches Verhalten ist ungemein komplex und nicht so einfach zu modellieren in Versuchen. Das kann man auch bei uns selbst sehen. Wenn wir etwas lesen, was macht das mit uns? Ne? Und sei es was Falsches, ändert das unser gesamtes Weltbild? Eine Information, vielleicht 5, vielleicht 10, vielleicht eine jahrelange Berieselung. Was davon ist jetzt Desinformation, was nicht?
Die Forschung kommt deshalb oft, je nach Versuchsanordnung, zu unterschiedlichen Ergebnissen. Mal werden Ältere als besonders aufnahmebereit für Desinformation identifiziert. Mal gilt die Neigung zum Verschwörungsdenken als entscheidender Faktor. Die Psychologin Lea Frühwirth vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie, CEMAS, wirbt vor diesem Hintergrund für eine Alternative zur reinen Wirkungsanalyse. CEMAS hat ein integratives Modell zum Umgang mit Desinformation entwickelt.
Das bedeutet letzten Endes, sich nicht nur den Informationsaspekt von Desinformation anzuschauen, sprich Leute glauben falsche Dinge, sondern den technologischen Aspekt. Warum wird das so leicht verbreitet? Den Sicherheitsaspekt, welche Gefahren können durch die Verbreitung entstehen? Den Demokratieaspekt, welche Institutionen werden diskreditiert? Was macht das langfristig mit einer Gesellschaft? Und als Basis die sozialwissenschaftliche Perspektive, die im Grunde sagt, das sollte alles möglichst datenbasiert sein, damit Lösungen, die abgeleitet werden, auch möglichst das Ziel erreichen, das sie anstreben.
Heißt, zu Sensibilisierung, Medienkompetenz und Faktenchecks kommt der Versuch, die Motive des Absenders und die Mechanismen auf den Verbreiterplattformen zu erkennen. Nicht zuletzt, um die Plattformen besser zu regulieren. Der Auswärtige Dienst der Europäischen Union, EAD, geht bereits einen solchen Weg. Dort spürt die Abteilung strategische Kommunikation koordinierten ausländischen Desinformationskampagnen nach. Mittels Netzwerkanalyse wertet man Verbindungen, Botschaften, sprachliche Ähnlichkeiten und Herkunft von Millionen Accounts aus. Hat die Abteilung ein Netzwerk entdeckt, meldet sie es den Plattformen, die es dann löschen. Lutz Güllner leitet die EAD-Abteilung. Der Deutsche betont, wenn ausländische Akteure gezielt Narrative streuen und verstärken, sei dies etwas anderes, als wenn Nutzerinnen und Nutzer unabsichtlich Falschmeldungen teilen. Nämlich ein sicherheitspolitisches Thema. Zugleich räumt er ein, im Inland kursierende Falschmeldungen und ausländische Desinformation seien nicht so einfach voneinander zu trennen.
Nehmen Sie sich die Bauernproteste von vor einigen Wochen noch. Wir haben viele russische Netzwerke gesehen, die ganz gezielt auch diese Narrative immer wieder verbreitet haben. Und gerade wenn man den Inhalt sich ansieht, dass eben viel zu viel Geld in die Unterstützung der Ukraine ginge.
Nennt Lutz Güllner ein Beispiel für die Vermischung der Sphären Desinformation und Falschinformation.
Das heißt allerdings nicht, dass jeder, der dieser Meinung ist, automatisch ein russischer Desinformant ist. Das heißt, wir müssen sehr deutlich unterscheiden, was ist innere Debatte und das, was ich eben sehr problematisch finde, was dann von außen kommt und ganz gezielt dann einzelne von diesen Stimmen unterstützt, verbreitet, ihnen eine viel größere Reichweite gibt, als sie normalerweise hätten.
Die EU macht beim Thema Desinformation auch den Tech-Konzernen Auflagen. Seit 2018 verpflichten sich Online-Plattformen zunächst im sogenannten Code of Practice, Maßnahmen gegen Desinformation zu ergreifen. Diese Selbstverpflichtung ist inzwischen in die Regulierung des neuen Digital Services Act der EU eingebettet. Facebook, YouTube, TikTok, X und Co. sind also nun gesetzlich verpflichtet, sich mit Desinformation zu beschäftigen. Sie müssen die Risiken für ihre Nutzer einschätzen und offenlegen, wie sie dagegen vorgehen. Wer zu wenig tut, muss mit einem Verfahren und hohen Strafen rechnen. Derzeit ermittelt die EU-Kommission gegen X, unter anderem, weil das Netzwerk Nutzer ohne Prüfung als verifiziert ausgibt, sobald diese ein Abonnement abschließen. Auch an Meta und TikTok ergingen Auskunftsersuchen zu Antidesinformationsmaßnahmen. Der Kontrollaufwand für die Plattformen ist groß. Es geht um enorm viele Inhalte, die zu überprüfen sind. Sabine Frank, Head of Government Affairs and Public Policy für das deutschsprachige YouTube.
2024 haben wir rund 10.000 Kanäle bei YouTube entfernt, die genau in dem Zusammenhang mit koordinierten Beeinflussungskampagnen gestanden sind. Die überwiegende Mehrzahl dieser Kampagnen ist tatsächlich mit China in Verbindung zu bringen.
Als Lackmustest für die neuen EU-Regeln galten die Europawahlen im Juni. In den Wochen zuvor hatten EU-Offizielle öffentlich davor gewarnt, Russland könnte mit verdeckten Social-Media-Kampagnen versuchen, den Wahlausgang zu verändern. Brüssel, die EU-Staaten sowie Plattformen arbeiteten rund um die Wahl eng zusammen, um solche Vorhaben möglichst früh zu erkennen. Ob es an solchen Vorbereitungen lag oder die Bedrohung überschätzt wurde, Der befürchtete Tsunami an groß angelegten Desinformationskampagnen blieb aus. Zwar kursierten in Deutschland auf Telegram Falschinformationen über Wahlzettel, in Spanien Lügen über Wahlmanipulationsversuche der Regierung und in verschiedenen Ländern erfundene Meldungen, dass die EU künftig den CO2-Verbrauch jedes einzelnen Bürgers überwachen wolle. Doch es habe nicht die eine große Kampagne gegeben, die alles verändert habe, so Lutz Güllner vom Europäischen Auswärtigen Dienst.
Sondern, dass wir gesehen haben, dass es durchaus mehr Informationsmanipulationen, durchaus mehr Desinformation gab, aber dass es relativ dezentral funktioniert.
Der Abteilungsleiter sieht sich deshalb mit einer Einschätzung bestätigt.
Dass wir das Thema Desinformation nicht als unitären Angriff, der auf einmal passiert, also vorher war nichts, dann kommt dieser Angriff und den können wir abwehren, dass man dieses Bild überhaupt nicht benutzen kann, sondern dass wir einen schleichenden Prozess haben über diese Netzwerke, die über Jahre zum Teil aufgebaut werden, immer aktiv sind, jeden Tag.
Fast alle Social-Media-Plattformen betrachten die Europawahlen deshalb als Erfolg. Die Fachwelt sieht es kritischer. So analysierte die Faktenchecker-Organisation Maldita 1300 Meldungen von Faktencheckern rund um die Europawahl. Dabei kommt man zu dem Schluss, dass Plattformen wie X, TikTok und YouTube mehr als die Hälfte der gemeldeten Falschinformationen ignorierten. Im Falle von YouTube sogar 75%.
Ich glaube, da gibt es zum Teil tatsächlich unterschiedliche Vorstellungen dazu, was Desinformationen sind, weil das Thema Fehlinformation ist ja eins der schwierigsten zu definieren. Ne?
Sagt dazu die YouTube-Vertreterin Sabine Frank.
Nicht alle Arten von Fehlinformationen sind tatsächlich schädliche Informationen und werden von der Plattform entfernt, sondern nur dann, wenn Fehlinformationen einen gesellschaftsschädigenden Aspekt haben, verletzen sie gegen unsere Hausregeln und werden dann entfernt. Und ich glaube, diese Differenzierung scheint mir in der Studie, soweit mir bekannt, nicht umfänglich gelungen.
Einmal mehr zeigt sich also das Spannungsfeld, was überhaupt als Desinformation gelten kann und eingedämmt werden soll. Nichtregierungsorganisationen beobachten und beklagen allerdings ganz generell, dass die US-Tech-Konzerne am kostspieligen Kampf gegen Desinformation und Hassrede das Interesse verlieren. Besonders in den USA, wo im Zuge von Entlassungswellen nicht nur X, sondern auch Firmen wie Meta, Snap oder TikTok zahlreiche Stellen in den Trust and Safety-Abteilungen gestrichen haben. Also ausgerechnet in den Abteilungen, die sich mit Inhaltemoderation und Plattformsicherheit beschäftigen. Gleichzeitig ist der Kampf gegen Desinformation im politisch aufgeheizten Klima höchst umstritten. Und das nicht nur bei Parteien wie der AfD.
Ich glaube, die Art, wie wir aktuell über Desinformationen reden, ist nicht hilfreich. Das hängt auf der einen Seite damit zusammen, dass wir so tun, als wäre es überhaupt kein Problem, in der laufenden politischen Lage zu identifizieren, was richtig und was falsch ist.
Sagt der Politik- und Kommunikationswissenschaftler Andreas Jungherr. Und er nennt ein Beispiel, das zeigt, wie schwer es ist, wahr und falsch zu unterscheiden. So kursierte zu Beginn der Covid-Pandemie die These vom Ursprung in einem chinesischen Biolabor in Wuhan. Im Februar 2021 begann Facebook nach Absprache mit der Weltgesundheitsorganisation WHO, Kommentare zu löschen oder zu verstecken, wenn dort vom menschengemachten Coronavirus die Rede war. Wenige Monate später informierten US-Geheimdienste amerikanische Medien, dass es durchaus Indizien für die Laborthese gäbe, woraufhin Facebook die Kennzeichnung stoppte.
Das ist natürlich ein denkbar schlechtes Beispiel dafür, wie man gesichert eben Falschinformationen oder Verschwörungsdenken identifizieren soll, weil wir es halt einfach nicht wissen. Und ich glaube, es gibt einfach so viel, was wir eben von Gesellschaft in Politik eben nicht eindeutig festziehen können, wo wir eben eindeutig sagen können, dies ist richtig, das ist falsch und das ist die einzige mögliche Art, darüber zu reden, dass hier dann halt eben auch Dinge des politischen Wettbewerbs eben plötzlich als Desinformation gekennzeichnet werden.
Jungherr verweist auch auf ein aktuelles Beispiel. Die US-Demokraten hatten Zweifel an Joe Bidens geistiger Fitness lange als Verschwörung der Republikaner abgetan. Bis der US-Präsident diese Zweifel bei seinem Auftritt in der TV-Debatte mit Donald Trump bestätigte. Zudem war der Forscher selbst an einer Studie in den USA zum Thema beteiligt. Die kam zu dem Ergebnis, Wer Informationen in einem Umfeld wahrnimmt, in dem ständig alarmistisch vor Desinformation gewarnt wird, zeigt sich danach unzufriedener mit der Demokratie. Jungherrs Fazit?
Wir können über die Gefahren von Desinformation reden, aber wir müssen immer aufpassen, dass wir dann auch eben auf der Basis der wissenschaftlichen Befunde bleiben und das dann halt auch kontextualisieren. Wenn wir das nicht tun, wenn wir immer nur über Gefahren reden und eben Angst um die funktionierende Demokratie schüren, dann kann es tatsächlich sein, dass wir in der Art, wie wir über Desinformation reden, den eigentlichen Job der Desinformierenden machen, nämlich eben Unsicherheit schüren und letztlich Unzufriedenheit mit der Demokratie.
Zurück beim Faktenstark-Workshop in Döbeln.
Wenn wir so dieses Erkennen abgearbeitet haben, überlegen wir uns noch Umgangsmöglichkeiten. Das wird im zweiten Teil passieren.
Die Teilnehmer lernen, was das sogenannte Pre-Bunking ist. Anstatt Desinformation nur im Nachhinein mit Faktenchecks zu entlarven, was der englische Begriff Debunking bezeichnet, sollen durch Pre-Bunking potenzielle Adressaten von Desinformation darauf vorbereitet, gewarnt und gegen die Gefahr gewissermaßen geimpft werden. Psychologin Lea Frühwirth lobt das Konzept.
Es gibt zu verschiedenen Pre-Bunking-Ansätzen gibt's kurzfristig gute Ergebnisse, dass man merkt, wenn man das durchführt, sind die Leute danach resilienter oder aufmerksamer gegenüber den Problemen.
Die Expertin betont aber, dass noch nicht erforscht sei, wie lange der Schutzeffekt durch das Entlarven der Mechanismen wirklich halte. Aktivisten des Internetportals Volksverpetzer verfolgen eine andere Herangehensweise. Die Gruppe um Blogger Thomas Laschig will die guten Geschichten nicht den Fake News überlassen und präsentiert wissenschaftliche Fakten in ungewohnt boulevardesker Sprache, wie der Buchautor dem Hessischen Rundfunk erklärt.
Deswegen ist mir ganz wichtig, dann die Fakten auch oft zu wiederholen und das dann auch, ja, im besten Fall clever in Szene zu setzen für Social Media, dass es Reichweite bekommt, dass es viele Leute sehen und dann natürlich auch den Verweis auf die anderen Faktencheck-Seiten, das zu ergänzen mit, ja, reißerischen Überschriften, mit Emotionen, mit meinem Artikel, der auch viral gehen kann.
Aber kann emotionale Ansprache wie, Zitat,
die Wahrheit über das Trump-Attentat, die niemand hören will. Diese 6 Fakes über Harris gehen nach hinten los. Volksverpetzer Erfolg vor Gericht. Jetzt unterstützt Wodarg versehentlich Impfkampagne.
Den Weg zu mehr Faktenwissen ebnen? Oder bedient man damit jene Mechanismen, die auch die Aufnahme von Desinformation begünstigen? Und ist die Sensibilisierung der Gesellschaft für das Thema eine Grundvoraussetzung zur Bekämpfung oder schürt sie sogar noch Misstrauen in Fakten? Und ist die Plattformregulierung der Königsweg oder werden soziale Netzwerke damit zu immer mächtigeren Diskurswächtern? Fragen über Fragen, die zeigen, der Kampf gegen Desinformation gleicht derzeit noch einem Experiment mit offenem Ausgang. Ganz zu schweigen von der Frage, welche Rolle künstliche Intelligenz bei der Erkennung spielen wird. Dabei ist Desinformation kein neues Phänomen. Als Propaganda existiert sie mindestens seit Erfindung des Buchdrucks. Die Psychologin Lea Frühwirth plädiert deshalb für eine gewisse Demut.
Bei Desinformation ist es wichtig zu wissen, dass irreführende Kommunikation an menschlichen Schwachstellen andockt. Und das bedeutet, dass es nicht einfach nur die anderen betrifft und mich nicht, auch wenn wir das gerne über uns glauben. Sondern wenn mir jemand etwas erzählt, was in mein Weltbild passt, dann kann ich auch drauf reinfallen, auch wenn es vielleicht Irreführung ist. Das gilt für uns alle. Entsprechend sollten wir dem Thema mit einer gewissen Gelassenheit begegnen, aber auch mit einem kritischen Blick, insbesondere in soziale Medien, gehen.
Das war der Hintergrund. Desinformation, die Grenzen der Gegenwehr. Von Johannes Kuhn, Moritz Metz und Alexander Moritz. Redaktion Ursula Welter.